Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Das Podcast-Gewitter bei Postgame bei Big geht weiter bei uns mit einem Postgame-Spezial als Preview auf zwei Playoff-Serien. Und dazu erstmal ein sportliches Willkommen auch nach München. Grüß dich, Robert.
Starki, grüß dich.
Ja, Robert, wir haben einiges vor. Wir haben es schon gesagt, Preview auf zwei Playoff-Serien. Wir haben eine Menge Themen, die gerade in der BBL hochkochen. Auch das fast schon eine Art Gewitter. Wir haben den zweiten Podcast in dieser Woche. Der dritte wird dann am Sonntag respektive am Montag kommen. Also ihr habt richtig viel zu hören. Dann sprechen wir natürlich auch noch über das BCL, das Basketball Champions League Final Four, das am Wochenende ansteht mit deutscher Beteiligung, nämlich mit den Telekom Baskets Bonn. Übrigens da ein kleiner Hinweis, am Mittwoch ist schon eine neue Folge rausgekommen, ein Pilot bei uns hier auf dem Kanal. Falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet, unbedingt reinhören. Ziemlich geiles Teil da von unserem Chefredakteur, von Martin Fünkele. Parkettgeschichten heißt das Ganze, da werden die Telekom Baskets Bonn nochmal ganz nah beleuchtet. Als Ergänzung zum aktuellen Heft, auch das solltet ihr euch natürlich schon geholt haben. Robert, was für eine Woche, oder? Basketballthemen hoch 1000 bis hierher.
Ja, vor allem Themen abseits des Parketts, Stacki. Wir stehen ja kurz vor dem Start der Playoffs, die ja am Sonntag beginnen, aber wir haben Themen in Chemnitz, wir haben Themen in Hamburg, wir haben rund um die Playoff-Serie Berlin gegen Ulm ein diskutables Thema, was den Modus betrifft. Also es, glaube ich, gibt viel zu besprechen.
Ja, dann lass uns doch mal reinstarten. Wir wollen erst ein paar Themen aufgreifen, die jetzt diese Woche echt hochgekocht sind, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Zum einen die Aussage von Kostja Muschidi, wenn Ingo Freier weiterhin Trainer ist, weiß er nicht, ob er sich eine Zukunft beim MBC vorstellen kann. Zur Einordnung, Ingo Freier wurde nachverpflichtet. Muschidis Spielzeit ist drastisch gesunken danach. Davor war er einer der besten deutschen Scorer überhaupt in der Liga. Hat sich dann wohl aber recht professionell verhalten, bis er dann danach in einem Interview gefragt wurde, ob er sich da eine Zukunft vorstellen kann. Wir haben das auch bei uns bei Social Media gespielt, auf den Big-Kanälen. Und da war wirklich die Hölle los, auch bei mir im Kanal. Ich habe gefragt, wie findet ihr das? Und ich habe so viele Zuschriften bekommen wie noch nie über so eine Story. Mein Postfach ist explodiert und da ist jede Menge los. Ich glaube, wir haben es jetzt mal grundsätzlich eingeordnet. Robert, wie siehst du es denn aus? Aus welcher Perspektive siehst du es denn?
Ja, ich sehe es erstmal aus einer neutralen Perspektive. Also Kostja Muschidi hat vermutlich das geäußert, was er sich denkt. Er war natürlich nicht happy, dass seine Spielzeit nach unten gegangen ist, ganz klar. Ob das jetzt clever war, das glaube ich steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, es war nicht sonderlich clever, sich so zu äußern, weil er natürlich auch eine Vergangenheit hat, die schon von der ein oder anderen Verfehlung geprägt war. Also man denke an die Zeit in Braunschweig, in Belgrad. Er hat ja auch selbst schon darüber gesprochen. Jetzt sich wieder hier so offensiv zu positionieren gegen den aktuellen Coach, halte ich für schwierig, was seine Zukunft angeht. Ich bin gespannt, wie der MBC darauf reagiert. Ich hoffe, dass der MBC nicht gemäß dieser Aussage handelt und seine Coaching-Entscheidung am Spieler Kostja Muschidi festmacht. Ich glaube, man muss einfach unterscheiden. Kostja Muschidi ist ein begnadeter Basketballer. Das darf man überhaupt nicht außer Frage stellen. Das hat er auch in dieser Saison für den MBC bewiesen. Aber clever, glaube ich, für den öffentlichen Umgang und auch für seine persönliche Zukunft war diese Aussage nicht.
Ja, es gab da auch zwei Lager, kann man ganz klar so trennen, die bei den Zuschriften, die ich bekommen habe. Ich habe von sehr vielen Fans zum einen solche Sachen gehört wie die Hand, die ihn gerettet hat, beißt er jetzt und war schon immer einer, der ein Troublemaker war und sowas, was natürlich irgendwie aus einer Fansicht emotional irgendwie verständlich ist, vielleicht auch das ein oder andere Mal drüber ist, weil man da nicht tief genug reingucken kann. auf der anderen Seite haben ja auch sehr viele aktuelle und auch frühere Spieler geschrieben, was ich auch sehr interessant fand. Und die haben geschrieben, hey, wir sind Spieler und Kommunikation ist keine Einbahnstraße, dass quasi nur die Vereine irgendwas sagen dürfen, sondern wenn wir was haben, dann sagen wir das auch. Und wenn es gegen den Trainer geht, dann soll es halt gegen den Trainer gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Journalist finde ich sogar erfrischend, wenn Leute das nicht nur wegmoderieren und sagen, ach, werden wir mal sehen und jetzt ist erstmal Sommer und dann werde ich mich am bestmöglichsten auf die nächste Saison vorbereiten und dann meine bestmögliche Leistung bringen. Hätte er ja auch sagen können. Wäre halt reingewaschen gewesen, hätte niemand gedruckt, hätte auch niemanden gejuckt. So ist jetzt natürlich das Interesse an dieser Aussage groß, weil er sich klar positioniert. Finde ich aus der Perspektive schön, dass die Spieler auch sagen, was sie denken. Andererseits, du hast es gesagt, ob es ihm jetzt unbedingt zuträglich ist für die Zukunft, das wird der Markt dann am Schluss zeigen. Das finde ich sehr interessant, das Thema. Es war schon so, dass er vergangene Saison nicht der ganz große Bringer war. Nicht alle Teams sind auf ihn gestürzt und wollten ihn. Deswegen hat er auch beim MBC verlängert. Könnte sein, dass es dieses Jahr anders ist. Zahlen hat er geliefert. Und es kann auch sein, dass es einen Coach gibt, der sagt, Mensch, da hat einer aber eine Meinung und das finde ich geil, der steht zu seinem Wort, den kann ich auch anders anpacken, mit dem habe ich Bock zu arbeiten. Also kann auch so rumgehen. Ich bin da auch völlig neutral, ich finde es aus journalistischer Sicht schön, dass er sich so geäußert hat, weil es einfach mal ein bisschen Zündstoff auch bietet. Andererseits muss man auch natürlich über seine Zukunft nachdenken und dafür war es, wie du es schon richtig gesagt hast, vielleicht nicht ganz clever, aber vielleicht findet er damit auch genau den Verein, den er gebraucht hat. Also spannendes Thema auf jeden Fall. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt uns weiterhin. Unsere Kanäle sind offen. Ihr kennt das, podcast@big-basketball.de oder auch bei uns auf den sozialen Kanälen. Zweites Thema, Raul Korner und die Veolia Towers Hamburg. Es gab, glaube ich, nur 14 Spiele, wo er an der Seitenlinie stand, aber es ist immer noch Thema, Robert.
Beziehungsweise wieder Thema. Es gab ja eine Saisonabschluss-Pressekonferenz der Towers Hamburg und Marvin Willoughby stellt sich dort hinter den aktuellen Coach Benka Paloschki, was ja auch sein vollkommenes Recht ist, was völlig legitim ist. Er sagt, ich bin hundertprozentig von Benka Paloschki überzeugt. Er hat sein außerordentliches Talent bewiesen. Alles völlig legitim und klar bisher. Und dann legt er nach, ohne ihn wären wir abgestiegen. Was natürlich schon ein massiver Seitenhieb gegen Raul Korner ist. Und wenn du mich persönlich fragst, Stacki, ist diese Aussage auch totaler Käse.
Richtig, bin ich bei dir. Vor allem, weil ich das ganz charmant finde, unser Social Media Man, ich vermute mal, dass es Lukas war, Lukas Robert, hat da nämlich direkt unter dieses Zitat bei uns auf Instagram auch mal die Statistik drunter gepostet. Und diese Aussage von Marvin Willoughby, die geht, also zumindest statistisch, nicht in Ordnung. Weil wenn wir schauen, Raul Korner, 9 Siege, 14 Niederlagen in seiner Zeit. Das ist eine Siegesquote von 39,1%. Benka Paloschki, 9 Siege, 22 Niederlagen. Das ist eine Siegesquote von 29%. Also 10% niedriger von dem Trainer, von dem Willoughby behauptet, er wäre derjenige, der die Klasse gerettet hat. Dazu muss man noch sagen, Paloschki hatte Nachverpflichtungen, Korner hat immer auf Nachverpflichtungen gewartet, hat keine bekommen, hatte das McCollum-Problem noch und so weiter und so fort. Also ich kann die Aussage nicht ganz nachvollziehen von Marvin Willoughby in diesem Zusammenhang. Bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt, aber auch das ein Zitat, das auf jeden Fall für Zündstoff gesorgt hat und da auch weiterhin, glaube ich, uns noch ein bisschen auf Trab halten wird in Richtung Hamburg. Dass man sich natürlich hinter den neuen Trainer stellt, vor allem wenn man mit ihm weiterarbeiten möchte, das finde ich vernünftig. Man darf es dann nur nicht mit falschen Argumenten machen, die halt so einfach widerlegt werden können.
Und vor allem, Stacki, es kommt ja noch dazu, dass sich Raul Korner über seinen Twitter-Account geäußert hat zu diesem Zitat von Marvin Willoughby und er sagt, dass er lange überlegt hat, ob er sich dazu äußern möchte oder nicht. Er hat sich, obwohl er Gerechtigkeitsfanatiker sei, dagegen entschieden, schreibt aber in einem weiteren Tweet, ich zitiere das Ganze mal, die getätigten Statements der gesamten Pressekonferenz sagen wohl mehr über deren Verfasser als über meine Arbeit aus. Ich sehe mich lediglich erneut darin bestätigt, wie glücklich ich mich schätzen kann, mit diesen Personen jetzt und in der Zukunft nichts mehr zu tun haben zu müssen. Für mich ist das Kapitel Hamburg seit Januar in jeder Hinsicht auch emotional abgeschlossen. Dem Standort Hamburg wünsche ich nur das Beste. Also so, Raul Korner, ich glaube, da ist das Tischtuch schon wirklich zerschnitten.
Mhm. Ja, das ist schon bemerkenswert. Also ja, auch so ein Nachtreten ist nicht wirklich die ganz feine Art von Hamburger Seite aus, und dass man sich dann natürlich irgendwie verteidigen möchte, das ist auch verständlich. Auch wenn er sagt, er will nichts dazu sagen und sagt dann doch was dazu, ist auch ein bisschen lustig in der Kommunikation, aber schlussendlich bin ich da bei Korner. Okay, das ist das Thema Hamburg. Also wie gesagt, wenn ihr uns da was mitteilen wollt, dann schreibt uns das auch sehr gerne. Drittes Thema, das auch noch hochgekocht ist in dieser Woche, wir haben wirklich Themenhagel, das ist unglaublich, ist das Thema mit Jason George und den Chemnitz Niners, Robert.
Mhm. Ja, das ist auch ein Thema, das massiv eingeschlagen hat und auch in jetzt eine Richtung läuft, in der ich es eigentlich nicht für möglich gehalten hatte. Kurz zum Hintergrund, die nationale Anti-Doping-Agentur hat bestätigt, dass es einen auffälligen Befund bei Chemnitz-Spieler bzw. Bayern-Leihgabe Jason George gegeben habe. Und jetzt hat der MDR einen Artikel dazu auch veröffentlicht, dass es offenbar um einen Stoff aus der Stoffklasse der Amphetamine und Co. gehen soll. Also, und da fällt auch Ecstasy, Partydrogen wie Crystal Meth darunter. Und das ist natürlich schon eine gehörige Nummer. Die Niners Chemnitz haben Jason George daraufhin ja auch suspendiert.
Ja, Substanzklasse S6 nennt sich das. Beispiele für die Verbotsliste mit Amphetamine, Ephedrin, Kokain, Methylphenidat und eben auch Crystal Meth unter anderem, was da angeführt wird. Also das ist echt ein Knaller, vor allem noch, wenn man den Artikel ein bisschen weiterliest, wird George auch die unzulässige Einflussnahme auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens angelastet. Also es deutet darauf hin, dass es um die Dopingprobenentnahme von Jason George also auch Probleme gegeben haben soll. Auch das ist nochmal ein weiterer Hammer, dass da quasi Probleme bei der Dopingprobenentnahme gegeben haben soll. Das alles ist jetzt noch nicht endgültig bestätigt. Es ist nur raus, dass es da ein Verfahren gibt. Der Deutsche Basketballbund und die NADA haben dann Disziplinarverfahren eingeleitet. Das könnte sich jetzt über Wochen oder auch Monate hinziehen. Es wird da leider keine weiteren Angaben geben zu einem laufenden Verfahren. Was aber klar ist, sollte George da verurteilt werden, wären bis zu vier Jahre Sperre die Folge. Und ich glaube, man kann sich das selber ausrechnen, dass es das in Richtung Karriereende gehen sollte, obwohl er ein sehr junger Spieler ist. Aber wenn du 4 Jahre lang nicht spielen kannst, du kannst ja dann auch nicht nach Spanien gehen und sagen, übrigens, ich spiele hier ab jetzt. Das funktioniert nicht, weil das einfach unter die Weltdopingagentur alles fällt und entsprechend er dann auch für diese Wettbewerbe gesperrt wäre.
Ja, vielleicht müssen wir auch noch ergänzen, Stacki, Stand der ganzen Aussagen, die wir gerade tätigen, ist Dienstagabend. Er hört uns ja frühestens am Freitag, also da sind schon wieder einige Tage ins Land gegangen. Aber es gab mittlerweile offenbar auch eine Verlautbarung von Jason George gegenüber den Niners Chemnitz, wie der Manager Steffen Herold bestätigt hat. Gab es zwar keinen direkten Kontakt zu Jason George, aber es soll einen Brief gegeben haben, wo er sich entschuldigt hat und um Verzeihung für seinen großen Fehler gebeten hat. Also schon, denke ich mal, ein Eingeständnis dessen, was jetzt auch berichtet wurde. Ja, und wie es dann weitergehen wird in der Causa Jason George, müssen wir sehen. Ist ja noch ein schwebendes Verfahren. Also die NADA, glaube ich, hat sich ja noch nicht abschließend dazu geäußert.
Ja. Also da hoffen wir für alle Seiten, dass das irgendwie sich in Wohlgefallen auflöst, obwohl mir da so ein bisschen der Glauben daran fehlt. Aber wir hoffen das ganz, ganz wirklich von Herzen, dass das für alle gut ausgeht, auch für die Niners Chemnitz und für Jason George, und dass es dann da sportlich weitergeht.
Unbedingt, denn mit diesen Substanzen ist unabhängig von Profisport, also generell überhaupt nicht zu spaßen. Also das sind wirklich gefährliche Dinge. Ja. Das ist jetzt mal ganz losgelöst von einem Profisportler. Das betrifft wirklich jeden, der damit in Kontakt kommt.
Okay, hätten wir dieses schwierige Thema auch noch abgehakt. Also ihr merkt schon, es ist wirklich diese Woche wie verhext. vor allem auch Off-Court. Aber jetzt wollen wir uns mal in Richtung On-Court bewegen, weil wir wollen jetzt natürlich zwei Serien besprechen, die als erstes starten. Die eine startet am Sonntag, die danach startet am Dienstag. Es handelt sich dabei um die Serie zwischen Alba und Ulm, genauso wie die Serie zwischen Oldenburg und Ludwigsburg. Auf die wollen wir genauer eingehen. Dafür wollen wir jetzt einen Experten anrufen, dem wir uns klargemacht haben. Da freue ich mich sehr, dass er sich da die Zeit nimmt. Und dann würde ich sagen, wir telefonieren einfach mal mit dem Rekordnationalspieler und dreifachen deutschen Meister, mit Patrick Femerling. Rufen wir mal an als Experten.
Femerling?
Big Post Game, Florian und Robert hier. Grüß dich, Patrick.
Grüß euch.
Hi.
Servus, Patrick.
Du bist schon live drauf bei uns, wenn es für dich passt.
Ja, ich habe ja keine Wahl jetzt.
Ja. Das stimmt. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben es gerade schon angekündigt, Rekordnationalspieler, dreifacher deutscher Meister, auch zweimal in Spanien Meister geworden. Wie ist denn das Gefühl, deutscher Meister oder überhaupt Meister zu werden? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Also es ist sehr, sehr schön. Also man hat ja die ganze Saison dafür gearbeitet, dass man am Ende oben steht. Das hat schon mit einem langen Atem zu tun. Am Ende muss man schon sehr viel Ausdauer und auch Konzentration und auch den Willen noch irgendwie aufweisen, dass man da noch auch für die letzten Spiele sich nicht irgendwie hängen lässt. Oder hängen lässt das falsche Wort, ne? Aber so, dass man noch genug Energie hat, um das am Ende zu schaffen. Man ist ja meistens auch nach so einer Meisterschaft auch echt lediert und kaputt und meistens auch halb verletzt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dann am Ende gewinnst, entscheide ich das natürlich.
Du hast jetzt schon einige Dinge angesprochen, die es ja braucht, um deutscher Meister zu werden. Jetzt haben wir 34 Spieltage in der BBL gesehen. Welchem Team traust du es denn am ehesten zu, all diese Attribute zusammenzubringen und am Ende ganz oben zu stehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, also natürlich Alba als Titelverteidiger. Das sind wahrscheinlich diejenigen, welchen, die so wie es aussieht, zumindest jetzt auch gesund sind, relativ komplett und glaube ich auch die Zeit jetzt haben, sich ein bisschen zu regenerieren nach der Euroleague-Saison. Eigentlich München hatte ich natürlich auch mit dabei, nur jetzt ohne Hunter und Lucic, die, also zumindest so wie es jetzt gesagt wurde, dass es die nicht mehr spielen werden diese Saison. Das tut natürlich weh, weil du schon viel Charakter und Erfahrung irgendwie einbüßt und dann müssen natürlich andere Leute in die Bresche springen, so wie Nils zum Beispiel, die auch Erfahrung haben und auch auf hohem Niveau Sachen gewonnen haben. Insofern, das birgt natürlich immer eine Chance für jemand anders, wenn Leute ausfallen, aber es sind natürlich trotzdem zwei Top-Spieler in der Bundesliga, die nicht mehr dabei sind oder nicht mehr, vielleicht nicht mehr dabei sind. Man weiß ja nicht, ob das jetzt auch eine Wunderheilung gibt, so à la Müller-Wohlfahrt. Ja, Bonn ist stark. Also wir haben ja noch jetzt am Wochenende, das kommende Wochenende Final Four in der Champions League. Halbfinale gegen Malaga, was ja auch schon mal nochmal eine Hausnummer ist, die ja amtierender Pokalsieger in Spanien sind, also den Copa del Rey gewonnen haben dieses Jahr, was für alle so ein bisschen überraschend war, aber die einfach eine wirklich gute Teamchemie haben. Zwei Europameister aus der spanischen Nationalmannschaft in ihren Reihen. Also da ist schon viel Charakter und auch viel Qualität dabei, aber die haben natürlich das Wochenende nochmal Vollbelastung, für die wird natürlich die erste Runde dann nochmal doppelt beschwerlich.
Also die drei Mannschaften, Bonn, Alba, Bayern, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der diese Meinung hat, dass das die drei Favoriten sind. Wie hast du die BBL insgesamt so vom Niveau her gesehen, im Vergleich vielleicht zu den letzten Jahren? Ich denke mal, dass du relativ nah dran bist, immer wieder dir auch Spiele anguckst. Siehst du da ein Niveauverfall? Siehst du, dass die Liga besser wird? Wo siehst du da Stellschrauben, die sich verändert haben vielleicht?
Also allein durch die Entwicklung jetzt, also auch mit Bonn, die ganz oben stehen, mit Göttingen, die eine Entwicklung nehmen, ohne einen großen Etat zu haben. Sie umkämpfen, der siebte, achte Platz war dieses Jahr. Also ob der Würzburg dann das nicht am Ende geschafft hat oder Bamberg das nicht am Ende geschafft hat oder Rostock. Und das ist, wenn man sich die Tabelle anguckt, ja wirklich immer so eine knappe Kiste gewesen. Es war schon sehr spannend und ich fand die ganze Saison eigentlich sehr gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es eben die ganze Zeit sehr, sehr spannend war und sehr, sehr viel passiert ist. Gut, so die internationale Belastung, die Bonn hatte, aber vor allem insbesondere auch Bayern und Alba hatten, die ist natürlich, die verfälscht das Ganze vielleicht ein klein wenig, ja, weil einfach da die Frische auch ab und zu fehlt, aber nichtsdestotrotz, das ist eben, wenn du auf dich auf dem Niveau messen willst, dass Alba und Bayern ja schon, das ist ja deren Anspruch und Bonn jetzt ja auch, dann ist das auch keine Ausrede, sondern da musst du eben da durch und ja, es ist schwer, aber das gehört eben mit zum Geschäft. Aber ich fand auch jetzt den Abstiegskampf noch spannend. Ja, es ist immer tragisch, dass dann Leute runtergehen müssen, aber das ist eben der Sport und das macht das auch, glaube ich, spannend.
Dann natürlich noch die Frage vorab, bevor wir dann auf die Serien eingehen. Jetzt gab es in Ludwigsburg schon die erste Trainerdiskussion, auch an anderen Standorten wurde schon so ein bisschen gesprochen. München ist ja schon seit Monaten am Hochköcheln. Kommt da jetzt Laso, geht Trinchieri, wie sieht das eigentlich aus? Glaubst du, das beeinflusst die Playoffs oder kann das die Playoffs beeinflussen? Wie sieht man das als Spieler? Macht das einen Unterschied oder ist der Fokus so krass auf diesen Playoffs, auf diesen nächsten Spielen, dass das alles egal ist, was da im Surrounding passiert?
Also ich befürchte, dass es nicht ganz egal ist. Ja, also weil man ist ja, auch wenn man Spieler ist und auch wenn man Profi ist, ist man ja auch Mensch und man will ja auch irgendwie so eine Situation jetzt nicht zu unruhig haben, ja, und insbesondere jetzt die Situation in München, dass man so früh Laso natürlich irgendwie in irgendeiner Form schon ankündigt, ja, vielleicht gab es keine andere Möglichkeit, weil vielleicht die Information schon durchgesichert ist oder was auch immer, aber es ist natürlich auf der einen Seite Unruhe in der Mannschaft dadurch, denke ich mal, oder kann Unruhe in der Mannschaft sein, ich weiß es jetzt nicht, ja, das ist jetzt eine Vermutung. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Sachen nochmal Kräfte freisetzen, indem man sagt, okay, wir haben ja gar nichts zu verlieren und der Trainer kann auch jetzt frei eigentlich schalten und walten, wie er möchte und muss jetzt sich nicht Gedanken machen um seinen Job, weil der ist wahrscheinlich eh woanders nächstes Jahr. Insofern kann das natürlich auch eine Freiheit geben und auch eine Entspanntheit, aber es ist natürlich, also wie Thomas Isserloh jetzt in Bonn, der wieder mal eine sehr gute Saison hat und mit Bonn exzellent spielt und auch wirklich schwer zu schlagen sein wird in den Playoffs, da gibt es die Diskussion eben nicht, offiziell zumindest, ja. Und ich glaube, das ist für so einen Standort auch wichtig, da ein bisschen Ruhe im Karton zu haben, anstatt jetzt hier die ganze Zeit darüber spekulieren zu müssen. Geht der Trainer, kommt der Trainer und wenn ja, wer kommt als nächstes und. Das bringt ja eigentlich nur Gedanken in den Kopf, die unnötig sind in so einer Situation.
Wird dann vor allem die zweite Serie betreffen, die wir dann gleich besprechen wollen. Aber zuerst wollen wir auf Alba gegen Ulm eingehen. Hast du noch so ein Herz für Alba oder schaust du die Liga völlig neutral?
Kann ich nicht. Ich wünschte, ich könnte, aber ich kann nicht. Nee, neutral, also einmal ist neutral auch langweilig, finde ich. Man muss ja irgendwie so ein bisschen Herzblut irgendwo investieren. Sonst, also dafür bin ich zu emotional. Natürlich ist Alba irgendwie noch immer noch in meinem Herzen und irgendwie auch hat er eine große Rolle auch in meiner Karriere gespielt. Und dann sind da auch ein paar Jungs, die man vielleicht so ein bisschen mitbegleitet hat, die da jetzt in der Mannschaft sind. Das heißt, man hat ja eine emotionale Bindung dazu. Auf der anderen Seite habe ich gegen Anton auch viele Male gespielt und halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler und einen guten Trainer zusammen mit Tyrone. Und das ist ein gutes Trainergespann und da hat man natürlich auch irgendwo so eine Affinität, aber natürlich bin ich irgendwie ein bisschen Richtung Alba gebogen, sag ich mal.
Ist auch völlig in Ordnung, darf man bei uns auch sein. Die Leute wissen das dann schon einzuschätzen, aber du hast natürlich dann auch nochmal andere Insights. Robert, die Serie wird ja ganz besonders sein, allein weil der Modus ein anderer ist, wie überall anderen in den Playoffs. Vielleicht können wir kurz die Hörerinnen und Hörer darüber aufklären.
Ja, ist ein Thema, das, glaube ich, auch viele unserer Zuhörer schon beschäftigt hat. Das ist die einzige Serie, die im 1-1-1-Rhythmus gespielt wird, sprich abwechselnd Heim- und Auswärtsspiel für die jeweiligen Teams. Liegt an der Hallenverfügbarkeit offenbar in Berlin. Spiel 1 ist ja terminiert für diesen Sonntag. Spiel 2 ursprünglich dann erst am Freitag. Das spricht dafür, dass Ulm, wenn sie denn nach Berlin gereist wären, die ganze Woche hätte in Berlin bleiben müssen, nur um auf Spiel 2 zu warten. Während alle anderen Serien quasi nur mit ein oder zwei Tagen Differenz oder Pause gespielt hätten. Jetzt hat man sich da irgendwie so arrangiert, dass man Spiel 2 am Mittwoch in Ulm spielt und dann eben Spiel 3 wieder in Berlin. Patrick, wie siehst du es? Macht es einen Unterschied, 1-1-1 zu spielen im Vergleich zu allen anderen drei Viertelfinalserien, die ja 2-2-1 gespielt werden, wo das Heimteam erstmal zwei Heimspiele hat?
Also ich habe jetzt viel Euroleague geguckt, ne? Und da habe ich auch gedacht, okay, wenn du zwei Heimspiele hintereinander hast, das ist ein Riesenvorteil. Und bei drei Serien hat sich nicht bewahrheitet, ne? Muss man auch sagen. Und ich glaube, das ist ein Vorteil oder kann ein Vorteil sein, zu Hause zu sein, nicht zu reisen. Diese Reisezeit ist ja eigentlich immer das, was so nervt und was auch anstrengend ist. Auch wenn es jetzt nicht, man muss jetzt nicht nach irgendwie Vorderasien reisen, um dann zu spielen, aber trotzdem muss man sich im Bus setzen oder an die Bahn und dann irgendwie nochmal wieder aufwärmen und wieder zum Training und so weiter und so fort. Und das in so einem Zweier-Tages-Rhythmus ist natürlich trotzdem anstrengend. Ne? Das zwei Spiele hintereinander zu Hause zu haben, ist da schon, glaube ich, nochmal ein extra Vorteil, den man haben kann. Aber wenn es nicht anders geht, dann müssen die Leute eben da durch.
Mhm. Ich glaube, dass es einfach ein Vorteil ist, wenn du beide Heimspiele gewinnst, dann ist es ein Riesenvorteil, aber kann auch schnell verzwickt werden, wenn du eins deiner beiden Heimspiele abgibst, mit 1-1 in Spiel 3 gehst und dann zwei Auswärtsspiele vor der Brust hast. Wie siehst du es in der Vergleichbarkeit innerhalb der Liga, dass jetzt eine Serie anders gespielt wird? Denkst du, es ist ein Problem vielleicht für die BBL? Oder sagst du, es geht halt nicht anders, ist so, wie es ist?
Also man kann natürlich immer dann irgendwie das Haar in der Suppe suchen oder auch dann irgendwie versuchen zu analysieren, wo das Problem liegt. Aber wenn es nicht anders zu lösen ist, dann ist das die beste Lösung, weil noch drei Wochen zu warten auf die Playoffs oder die vielleicht noch zu raffen oder irgendwie anders hinzuschieben, macht ja auch keinen Sinn. Ich glaube, im Nachhinein hat dann bestimmt irgendwie jemand in der Analyse was zu sagen, was dann fair oder unfair war. Jetzt in der Situation, wie es jetzt ist, glaube ich, sich weniger Kopf darüber zu machen, wie der Rhythmus ist, ist glaube ich, am wichtigsten, sondern einfach nur dann die Spiele voll anzugehen. Und wenn jetzt das für Ulm oder auch für Alba ein Vorteil ist, dass sie immer 1-1-1 spielen oder nicht, das ist dann am Ende in der Analyse wichtig. Ne, jetzt gerade glaube ich, dass das denen auch egal ist. Hauptsache, das kommt für die eine oder andere Mannschaft, kommt man als Sieger am Ende raus.
Wir haben den, oder du hast gerade schon den Takt angesprochen, der war ja bei Alba doch ein Stück weit höher als bei Ulm. Alba hat so ungefähr 20 Pflichtspiele mehr gehabt bisher als Ulm, hängt einfach damit zusammen, dass sie in der Euroleague 34 Spiele in der Regular Season haben. Die Ulmer haben im Eurocup nur 18, also nur in Anführungsstrichen 18, noch obendrauf zu den 34 BBL-Spielen. Alba hat dafür aber natürlich auch einen viel breiteren Kader. Siehst du da Vorteile bei Alba, die sind eingespielter? Siehst du die Müdigkeit im Vordergrund oder sagst du, das spielt jetzt eh gar keine Rolle als Spieler, weil man das so ausblendet in diesen Playoffs, ist man so im Tunnel, da zählt gar nichts anderes?
Das ist ja so ein Zielgeraden-System, ne? Also du bist ja jetzt in den letzten Zügen und in den letzten Jahren war es ja auch so, dass Alba dann in den Playoffs nochmal viel Energie gehabt hat, obwohl die Saison auch kraftraubend war. Aber es steht im Feld mit Gesundheit. Also bei allen Mannschaften natürlich, aber insbesondere bei Alba, die ja durch die Saison schon, und auch bei München natürlich, die über die Saison viele Verletzte hatten. Ulm auch, die jetzt, glaube ich, einigermaßen komplett wieder sind. Herkmoff hat wieder gespielt, was ja auch nochmal eine extra Position Stabilität gibt. Ja, aber Alba hat natürlich auch viel gemacht, dass die Mannschaft so breit ist, einfach in der und ihre eigenen Jungs oder zumindest die Jungs, die geholt wurden, dann auch wirklich eingesetzt und weitergefördert, einfach um auch dann die finanziellen Mittel frei zu haben, um vielleicht den Lucas Sigma zu bezahlen. Insofern, ja, der Kader ist vielleicht ein Tick breiter, aber der ist auch natürlich mit einer sehr guten Idee entstanden. Und Ulm versucht ja dasselbe, aber die hatten natürlich auch die Saison jetzt nicht so eine leichte Saison, sage ich mal, mit einigen Verletzungen. Aber ich glaube, Alba, dadurch, dass sie jetzt mal ein paar Tage Ruhe haben, also seit dem letzten Spiel bis zum ersten Playoff-Spiel, das wird nochmal, glaube ich, ganz andere regenerative Fähigkeiten da irgendwie freisetzen.
Wenn wir auf die bisherigen beiden Duelle blicken, sehen wir, dass Berlin zweimal gewonnen hat, beide Male viele Punkte gemacht hat, einmal 110 und einmal 91. Siehst du in der Ulmer Defensive eine Schlüsseloption in dieser Serie?
Also in Playoffs ist, glaube ich, für jede Mannschaft wichtig, defensiv gut zu spielen. Also weil also beide Mannschaften kennen sich, jeder hat irgendwann jeden Spieler und jedes Video und jeden Laufweg irgendwann mal gesehen. Das ist natürlich bei Alba nochmal ein bisschen komplizierter, weil es ja nicht so eine, also klar gibt es feste Systematiken, die da gelaufen werden, aber es ist ja schon auch viel Read and React, also dass man irgendwie sieht, was frei ist und das nimmt man dann. Und wenn man denen natürlich viel Platz lässt und Luft zum Atmen und dann auch noch ins Laufen kommen lässt, also im Fastbreak kommen lässt, dann ist natürlich wirklich wirklich problematisch zu stoppen. Das heißt, also ich glaube, die Defensive von Ulm wird extrem wichtig sein. und also wenig Punkte im Open Court einfach zuzulassen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sei es jetzt Transition Dreier oder auch Layups, also das da muss man, glaube ich, Alba schon stoppen.
Ist jetzt eine ganz interessante Frage, vor allem für dich als Coach. Beide Mannschaften sind Teams, die mit das höchste Tempo spielen, die Ulmer sogar noch ein höheres Tempo als Alba. Alba hat dafür aber mit den höchsten Turnover-Wert der Liga, mit 17,4% der Angriffe, die in einem Turnover enden. Wie würdest du als Ulmer Trainer gegen dieses Team spielen? Würdest du deinen eigenen Spielstil versuchen anzupassen, das Spiel langsamer zu machen, weil du weißt, sonst rennt dich Alba tot? Oder würdest du sagen, jetzt erst recht, wir müssen Alba noch schneller machen, dass sie noch mehr Turnover machen, dass wir das Spiel über die Pace gewinnen können?
Ich würde gar nicht so viel an meinem Spielstil ändern, ja, weil man hat ja jetzt das ganze Jahr sich auch etabliert in irgendeiner Form, man hat einen Rhythmus in der Mannschaft gefunden und. Ich glaube, einen kleinen Stellschrauben muss man sicherlich drehen. Ich würde nicht sagen, dass man das noch schneller machen müsste, weil ich glaube, Alba jetzt die hohe Turnover-Rate ist auch ein bisschen geschuldet durch die hohe Belastung, ja, und auch die, also man ist ja dann müde und wenn der Kopf müde ist, dann werden die Entscheidungen auch nicht immer besser. Und wenn man jetzt so ein bisschen Zeit hat zu regenerieren, würde ich erstmal behaupten, dass die Turnover-Zahlen zumindest ein bisschen runtergeht. Und wenn du sie dann noch beschleunigst und dann beide Mannschaften versuchen, die dann anzurennen, dann birgt es die Gefahr, wenn du selber nicht hochprozentig scorst die ganze Zeit, dass du dann überrannt wirst.
Lass uns mal einen Blick generell auf die Kader werfen. Alba, glaube ich, haben wir ja schon thematisiert, einen sehr breiten Kader. Die Ulmer jetzt auch wieder komplett, beziehungsweise kompletter, aber ich glaube schon sehr fokussiert auf die Achse um Iago dos Santos und Bruno Caboclo. Sind diese beiden Spieler die Protagonisten, die Alba aus dem Spiel nehmen muss?
Ja, und Brandon Paul natürlich auch, ne? Darf man natürlich nicht vergessen. Ich würde immer Tommy Klepasch gucken, wo er ist, weil der einfach, wenn er den Ball einmal auf den Boden setzt, das Ding auch reinschmeißt. Und Karim Jallo, der, glaube ich, die anderen Spiele davor, glaube ich, hochprozentig gescored hat, und jemand, der nicht so viel Bälle braucht, aber sehr viel mit dem anfängt, was er da bekommt. Also ich glaube, das ist, ja, die drei Erstgenannten würde ich auf jeden Fall erstmal versuchen zu stoppen, aber der Rest der Mannschaft also ist gefährlich, ne? Also wie schon gesagt, mit dem Speed und der Athletik ist es schon nicht so leicht, die zu stoppen.
Die Ulmer haben eine gewisse Zeit gebraucht, die hatten am Anfang einen Kader, der nicht wirklich auf dem Niveau war, wo sie eigentlich hin wollten, haben das dann so peu à peu zusammengebaut. Ich denke mal, das spielt eher eine untergeordnete Rolle jetzt zum Ende der Saison, dass die jetzt, die spielen es auch mittlerweile seit 20, 25 Spielen so in der Konstellation zusammen, aber dass die diese Schwierigkeiten vom Start, die werden jetzt wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, oder? Nehme ich mal an. Wie sieht das in so einer Mannschaft aus?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so lange her und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch irgendwie eine Rolle spielt. Die sind auch, also jetzt die letzten Spiele auch gut eingespielt, auch wenn das letzte Spiel jetzt nicht erfolgreich war. Funktionieren die gut zusammen und wie gesagt, das ist, also solange die defensiven Abläufe da gut funktionieren, ist, glaube ich, da gibt es da keine Unruhe in irgendeiner Form.
Ich finde es interessant, wie Alba die Spiele gegen die Ulmer gewonnen hat. Vor allem im Rückspiel hat man Caboclo schnell in Foul-Trouble gebracht. Der hat nur im Rückspiel gespielt, aber Caboclo schnell in Foul-Trouble gebracht, damit eine große Waffe genommen, damit das Rebound-Duell gewonnen. Ich glaube auch, dass das wieder ein Faktor werden könnte. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass Caboclo das Ding, der ist eine große Ulmer Waffe, wenn du es schaffst, ihn eben über Foul-Trouble rauszunehmen, dass du dann gute Karten hast als Alba Berlin. Ein Thema, was wir noch besprechen müssen, ist natürlich das Coaching-Duell. Das ist vorher schon angesprochen, Tono Gavel. Übrigens Premiere als Coach in den Playoffs gegen Israel Gonzalez, der ist jetzt zumindest das zweite Jahr mit dabei, als Coach in den Playoffs und überhaupt als Head Coach bei Alba Berlin. Siehst du da irgendwo Vor- oder Nachteile in der Erfahrung, in dem Spielverständnis, in der Art und Weise, wie sie spielen lassen?
Ich glaube, also wenn jetzt es nur aufs reine Coaching gehen würde, hat wahrscheinlich Israel Gonzalez einen leichten Vorteil, einfach weil er länger Coach ist und auch natürlich Jahre jetzt auch mit der Ito zusammengearbeitet hat und natürlich auch von der Erfahrung profitiert hat. Auf der anderen Seite hat Anton erstmal mit Tyrone einen sehr guten Co-Trainer, der und beides waren exzellente Spieler, exzellente Profis, sehr kluge Spieler und ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, dass man vielleicht sich noch mehr in die Spieler reinversetzen kann und noch mehr, ja, ist immer so ein doofes Wort, Players Coaches, ich meine, so ein bisschen vorbehaftet mit jemandem, der soft ist, sondern eigentlich mit jemandem, der für mich mehr jemand, der das Spiel besser versteht und das Spiel auch durch die Augen der Spieler sehen kann. Ich glaube, das ist natürlich von der Coaching-Seite ein bisschen mehr González, vom Spielverständnis vielleicht sogar noch ein Tick mehr Anton und Tyrone.
Also haben wir fast eine Patz-Situation dort. Jetzt brauchen wir nur noch einen Tipp von dir zu dieser Serie.
Ich muss eins dazu sagen noch, dass natürlich Israel auch noch Thomas Pech und Sebastian Csonka da auf der Bank hat, die auch schon das ewig machen. Das heißt, wie gesagt, ein kleiner Vorteil würde ich schon mal übersehen.
Okay. Dann frage ich jetzt nach einem Vorteil in den Playoffs. Wer gewinnt das Ding? Alba mit 31 Siegen aus 34 Spielen, Zweiter geworden, Ulm mit 18-16, Nummer 7. Sind die Verhältnisse so klar, wie sie uns die Tabelle erzählt?
Nein. Also ich fand, die einzigen, die wirklich extrem stabil gespielt haben, waren die Bonner. Also das war wirklich, also trotz Doppelbelastung, die natürlich nicht so hoch war wie bei Alba oder Bayern, aber trotzdem Doppelbelastung mit einer hohen Erfolgsquote, fand ich sie sehr stabil. Und auch mit ein paar Ausfällen, die sie auf Schlüsselpositionen hatte, die haben sie kompensiert. Über, glaube ich, eine sehr gute Teamchemie, ein gutes Coaching, eine gute grundsätzliche mannschaftliche Geschlossenheit. Und da würde ich immer Carsten Tanner nochmal anführen, weil er einfach, glaube ich, also mehr als ein Glue Guy ist, jemand, der das Spiel versteht, jemand, der nicht viel braucht und trotzdem ein Erfolgs-Basketballspieler ist. Und also die fand ich eigentlich am stabilsten jetzt die ganze Saison und müssen sich natürlich jetzt auch gefallen lassen, dass die Bonner auch Mitfavorit auf diesen Titel sind, ne? Was vielleicht immer dann oder manchmal ein bisschen viel Druck irgendwie ist, wobei ich glaube, dass die auf jeden Fall dieses Jahr damit umgehen können.
Und wenn wir jetzt Alba und Ulm die Serie nehmen, wie wäre da dein Tipp oder wie ist da dein Tipp?
Ich würde sagen, dass Alba die gewinnt, aber Ulm insbesondere zu Hause, dass da den nicht einfach machen wird. Ja? Also da werden wir auf jeden Fall das eine Spiel, werden sie auf jeden Fall das erste Spiel zu Hause gewinnen und dann da muss man sehen, wie die Kraft reicht. Das ist ja auch mal eine Frage, ob alle gesund bleiben und ob die Beine noch so lange laufen können, wie der Gegner laufen kann. Und das wird dann richtig interessant.
Also 3-1 oder wenn du ein Ergebnis raushauen müsstest?
Ich sag 3-1, ja.
3-1. Robert, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja schon getippt auf Twitter, ne?
Ja, ich habe mich hinreißen lassen, sobald die Partien feststanden, sofort meinen Tipp rauszuhauen. Völlig spontan. Ich habe 3-0 für Berlin getippt. Glaube aber, dass wir enge Spieler sehen werden, aber ich glaube, dass Alba in 3 durchgehen wird.
Okay, sind wir gespannt. Dann wollen wir jetzt noch die Serie zwischen Oldenburg und Ludwigsburg besprechen. Die wird im 2-2-1-Modus stattfinden, so sie denn ins fünfte Spiel geht. Es ist die zwischen dem Tabellenvierten Oldenburg und dem Tabellenfünften Ludwigsburg. Wenn dir das vor der Saison jemand gesagt hätte, Patrick, dass Oldenburg Vierter und Ludwigsburg Fünfter wird, hättest du es für möglich gehalten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Ludwigsburger viel weiter unten, sogar nicht mehr in den Playoffs. Die Oldenburger habe ich tatsächlich auf der 4 gesehen.
Ach, Ludwigsburg war doch die letzten Jahre auch, also auch wenn es ein anderer Trainer war, doch eigentlich auch immer gut mitgespielt und auch, war eigentlich auch mal ein Playoff-Garant. Insofern würde ich sagen, dass die, hätte ich das jetzt nicht so getippt. Ich hätte schon gedacht, dass sie in die Playoffs kommen. Oldenburg hätte ich wahrscheinlich so gedacht, dass sie einen Tick stärker sind, aber dadurch, dass Bonn so stark war und Alba und München natürlich Riesenkonkurrenten sind, ist, glaube ich, der vierte Platz schon echt okay. Also schon eine gute Leistung. Ich würde, wenn du jetzt einen Tipp von mir haben willst, würde ich Oldenburg 3-2 vorne sehen, einfach weil Ludwigsburg so hochintensiv spielt und spielen muss, um Spiele zu gewinnen, dass ich nicht weiß, ob die das über so eine Serie aushalten werden. Und aber ich traue den Schuh zu, 2 Spiele zu gewinnen.
Das wären ja die ersten 2 Siege, ne, Robert, in dieser Saison, die Ludwigsburg über Oldenburg erringen würde.
Ja, beide Spiele in der regulären Saison als auch im Pokal gingen ja in Oldenburg. Ich glaube, dass hier der Heimvorteil vielleicht am gewichtigsten sein könnte. Beide Teams sind unfassbar heimstark. Oldenburg 13 Siege zu Hause geholt, Ludwigsburg sogar 14. Dafür Ludwigsburg von allen Playoff-Teams mit der schwächsten Auswärtsbilanz. Nur 5 Siege aus 17 Spielen auswärts geholt. Das kann ihnen natürlich hier zum Verhängnis werden. Vor allem, weil Oldenburg aktuell sich wirklich gut präsentiert und einen Dwayne Russell in absoluter Gala-Form hat.
Ja, der ist natürlich schwer zu stoppen, ne? Aber es, wenn du es schaffst, ihn ein bisschen zu verlangsamen, also du musst mir nicht alle Punkte wegnehmen, aber wenn er vielleicht mehr Würfe braucht, um diese Punkte zu erzielen, die er machen möchte, dann hilft das natürlich der Mannschaft wie Oldenburg. Aber wie du schon gesagt hast, also die Heimstärke ist da, glaube ich, ausschlaggebend.
Wheezy Russell ist ein sehr gutes Thema, das ich auch gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, weil er zum besten Offensivspieler der Liga gewählt wurde. Ich habe ihn am Wochenende live in der Halle gesehen, gegen Bayern 37 aufgelegt. Der war quasi nicht zu stoppen. Einzige kleine Schwachstelle, die er haben könnte, ist sein Dreier. Der fährt nur in Anführungsstrichen zu 34%. Wäre also da vielleicht eine Möglichkeit, ihm da mehr Würfe zu geben, weil der allereffektivste Schütze ist er nämlich eigentlich nicht, also nicht mal in seiner eigenen Mannschaft gehört er zu den effektivsten Schützen, hat natürlich auch mit dem hohen Volumen und der langen Spielzeit zu tun, die er gehen muss. Trotzdem ist er mit einem Plus-Minus-Wert von im Schnitt 5,2 mit Abstand der Beste bei den Oldenburgern und zeigt nochmal, welchen Wert er auch für die Mannschaft hat. Die insgesamt, finde ich, habe die Oldenburger mehrfach in dieser Saison gesehen, einen relativ hohen Basketball-IQ im Team insgesamt hat. Also die haben einen sehr schlauen Tanner Leisner, die haben einen sehr schlauen Trey Drexel, Wheezy Russell sowieso, einen Owen Klaassen, der immer für einen Durchstecker bereitsteht. Also das ist schon eine Mannschaft, die zwar hauptsächlich oder sehr über die Intensität kommt. Die Spielstile ähneln sich sogar zwischen Oldenburg und Ludwigsburg, aber bei den Oldenburgern, finde ich, ist deutlich mehr Basketball-IQ zu sehen.
Ja, der Trainer ist natürlich auch jemand, der also wirklich eine sehr klare Idee hat und weiß auch, wie er gegen bestimmte Verteidigungsarten spielt und spielen kann, der den Spielern aber auch sehr viel Freiheit lässt, Entscheidungen zu treffen. Ja, ist schon ein akribischer Trainer und ich glaube, also Kai ist natürlich auch einer der Top-Trainer in der Liga, was er schon in Hamburg gezeigt hat und vorher in Fechter. Ich glaube, das ist natürlich auch dem Trainer geschuldet, dass er auch so castet, dass er Spieler hat, die bestimmte Spielstile und auch bestimmte Spielkultur mitleben können, die er möchte. Das ist eigentlich eine schöne Mannschaft. Also auch wenn Russell so dominant ist, es fehlt vielleicht noch ein oder andere Spieler, der es noch ein bisschen breiter macht, die ganze Angelegenheit. Ja? Aber zum Beispiel Pjanic, der aus Gießen gekommen ist, der auch voll eingeschlagen ist und auch in diesem Spielsystem sehr gut gepasst hat. Also das fand ich auch erstmal eine sehr, sehr gute Ergänzung und vielleicht auch die einen oder anderen Coach das überrascht, dass er auch in so einer Mannschaft wirklich sehr, sehr gut spielen kann.
Der ja leider jetzt wahrscheinlich für die Playoffs ausfallen wird. Er hat sich die Hand gebrochen. Ist auch übrigens der effektivste Spieler aller Oldenburger mit 1,13 Punkten per Possession. Also der hat da wirklich richtig was reingebracht, finde ich auch eine interessante Personalie. Robert, wenn wir auf dieses Spiel mal so von oben drauf gucken, was können wir von dieser Serie erwarten? Klar, hohe Intensität, vor allem niedrige Turnover-Quote oder überhaupt Fehlerquote auf beiden Seiten, aber natürlich auch, könnte auch Halligalli werden.
Könnte Halligalli werden, weil wir sehr dominante Guards einfach auf beiden Seiten haben. Also beide Teams haben jetzt nicht diesen dominanten Center. Wir haben mit Russell und Drexel zwei wirklich dominante Spieler bei Oldenburg, die viele Minuten gehen. Ich rechne mit beiden an die 30, wenn nicht sogar über 30. Und auch bei Ludwigsburg liegt eben ganz viel Scoring-Last auf der Guard-Rotation, auf Prentice Hub, auf Jonathan Dunn. Will Cherry kann immer entscheidende Würfe treffen. Also ich glaube, wer sich da durchsetzt, wird die besseren Karten haben. Ich glaube, dass wir... Ja, Halligalli trifft es ganz gut. Also ich glaube, das kann eine unterhaltsame Serie werden, weil es, glaube ich, beide Teams einfach für attraktiven Basketball stehen.
Mhm. Gerade, Robert, wir waren jetzt beim Halbfinale, haben wir uns ja zusammen angeguckt, Oldenburg gegen Ludwigsburg. Und da fand ich sehr interessant die Idee von Pedro Calles, vor allem gegen Prentice Hub, der ein junger Point Guard ist, der gerne auch den Ball dribbelt, gegen ihn hart zu hatchen und auch kaum wieder aus diesem Hatch rauszugehen, also fast schon zu doppeln ihn, dass er den Ball passen muss. Und in dem Spiel hat es der junge Point Guard, weil er es einfach noch nicht so kennt im Profibereich, es nicht geschafft, den Ball möglichst schnell zu passen, um eben diesem Doppeln aus dem Weg zu gehen und dadurch für seine Mannschaft einen Vorteil zu kreieren. Und damit haben die Ludwigsburger das Ding eigentlich am Schluss verloren. Prentice Hub ist für mich der Go-To-Guy und der X-Faktor gleichzeitig bei Ludwigsburg, was ja manchmal keine so richtig gute Kombination ist.
Naja, manchmal schon. Ja, also das ist natürlich, also es spricht ja für Kai, dass er da genau weiß, okay, junger Guard, dem geben wir richtig Zunder und dem setzen wir unter Druck, ja, und das auch kontinuierlich und Obwohl er natürlich auch ein bisschen variiert in seiner Defense, aber der ist natürlich schon da sehr klar. Wobei du auch natürlich, wenn du so ein hartes Head spielst, eigentlich der Rest der Mannschaft der Ludwigsburger natürlich mitmachen muss, um den Ball überhaupt bewegt zu bekommen. Ja, und das ist natürlich manchmal, sieht so aus, als wenn der Guard das nicht auf die Reihe kriegt oder vielleicht nicht den Spieler sieht, den er sehen müsste. Aber ganz oft ist es einfach so, dass die Mitspieler vielleicht nicht bereit sind oder nicht in der richtigen Position sind, weil man ja schon ziemlich genau dann sehen muss, wo sind die freien Räume, wo zwischen den Ball in den Rücken zum Beispiel, um den Ball unter den Korb zu bringen oder Christian schnell nach vorne gepasst, bevor das harte Hatch eben rauskommt, einfach um so einen Breakdown zu provozieren oder eine Hilfe. Da ist das, glaube ich, mehr oder oftmals auch eine Problematik in der Teamkoordination oder auch in der Reaktion der Spieler an sich, dass wenn der Trainer es vorbereitet hat, als Trainer bist du ja ohnmächtig auf dem Feld, wenn die Jungs auf dem Feld das nicht so machen, wie du dir das vorgestellt hast.
Ja, das stimmt. Großer Kritikpunkt bei den MHP-Riesen in dieser Saison ist, dass sie viele Spiele bereits zweistellig führen, also mit höheren Führungen, und sie nicht ins Ziel bringen. Ist ihnen gleich gegen Oldenburg zweimal passiert, einmal im Hinspiel und einmal im Halbfinale um den BBL-Pokal, haben da jeweils mit, ich glaube, einmal mit 17, einmal mit 13 geführt, das Spiel am Schluss verloren. Ist statistisch auch in gewisser Weise zu erklären, dass sie eine hohe Pace spielen und diese hohe Pace auch bis zum Schluss durchziehen, egal ob sie hoch führen oder ob sie weit hinten liegen. Dass da diese Turnarounds dann noch zustande kommen. Kann man das als Trainer irgendwie beeinflussen? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich meine, wenn du eine schlechte Dreierquote hast, dann kannst du mehr Dreier üben lassen oder eine schlechte Turnoverquote, machst dem Training mehr Druck auf die Ballhändler oder sowas, um dagegen zu steuern. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das ist brutal schwer aus den Köpfen der Spieler zu kriegen, oder? So aus Trainerperspektive.
Ja, das haben wir natürlich die Köpfe der Spieler, das ist aber auch natürlich die Belastung. Also wenn du mehrere Spieler hast, die zwischen 28 und 32 Minuten spielen oder 31 Minuten spielen, dann ist natürlich das viel Zeit auf dem Feld. Und da ist einfach, irgendwann wird es einfach Dips geben in der Konzentration, Dips in der Energie. Und da wird es einfach schwer sein, dass du irgendwie an beiden Enden des Feldes gleich gut performst und auch konzentriert bist. Ist es natürlich, kann man es schon ein bisschen vielleicht über Spielzeit steuern, dass du sagst, okay, ich muss gucken, dass wir das ein bisschen einen Tick mehr durchrotieren, dass man am Ende frischer ist, dass man solche Führungen vielleicht nicht abgibt oder die Runs zumindest so weit im Zaum hält, dass man nicht in Rückstand gerät. Das ist vielleicht auch ein probates Mittel, weil, also wenn du Leute hast, die viele Minuten gehen müssen und das natürlich in der Serie alle zwei Tage, dann ist das schon eine Belastung, die nochmal extra ist, weil die ja A, emotional hoch ist in so einer Playoff-Runde und B, dann auch noch physisch natürlich sehr, sehr anstrengend.
Finde ich einen super interessanten Ansatz. Ja.
Patrick, du hast die Trainer angesprochen. Wir haben ja auch in Ludwigsburg so eine Art Trainerdiskussion um Josh King, dessen Zukunft ja offenbar nicht gesichert ist in Ludwigsburg. Bringt das unnötige Unruhe rein? Und ich denke, er hat ja auch rein von den sportlichen Ergebnissen wirklich abgeliefert. Also Platz 5 in der Liga hätte in Ludwigsburg vermutlich vor der Saison jeder unterschrieben.
Also ganz ehrlich, genau. Also ich finde diese Diskussion immer, ich weiß nicht, ob sie medial reingebracht ist oder ob sie aus dem Verein selber kommt, das kann ich ja nicht beurteilen, aber ich finde es, wie ich eben schon gesagt habe, kontraproduktiv für eine Mannschaft, die schon vernünftig performt. Ja, also ich glaube, George und auch David McRae, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben das ganze Jahr und sind, glaube ich, haben einen guten Job gemacht, ja? Sind in den Playoffs, haben eine gute Chance. Das da vorher mal zu diskutieren und da versucht irgendeiner Politik zu machen oder vielleicht ein Agent, der versucht seinen Trainer da irgendwie in Szene zu setzen, da weiß ich nicht, woher es kommt, aber ich finde sowas also kontraproduktiv und gerade in der Situation, der Ludwigsburg sich gerade befindet, brauchen die ja jedes Körnchen Konzentration und Energie, um sich darauf zu konzentrieren, was jetzt bevorsteht und nicht ob und wer und wann und wie Trainer oder nicht Trainer ist.
Ja. Hätte man auch, glaube ich, ganz einfach wegmoderieren können. Das hat der erste Vorsitzende Alexander Reil verpasst oder vielleicht auch beabsichtigterweise nicht getan und sich da nicht öffentlich hinter seinen Trainer gestellt. Und dann ist es dann natürlich klar, dass es dann auch in den Medien einigermaßen hochkocht. Eine kleine Gegensteuerung haben sie ja schon versucht. Sie haben den Vertrag von Jorman Polas-Bartolo nochmal um ein Jahr verlängert, haben das gerade heute medienwirksam, also am Dienstag medienwirksam, publiziert, um das so ein bisschen nochmal guten Wind reinzubringen irgendwie. Aber ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich mir auch nicht so richtig sicher.
Ja, also ich finde immer, selbst wenn du was änderst auf der Trainerposition, es sei denn, also wie gesagt, die Münchner Situation ist, glaube ich, nochmal eine besondere, weil das mussten sie vielleicht dingfest machen und das war nicht mehr anders zu handhaben, aber ich finde, sowas gehört in den Sommer, ja, und selbst wenn man vorher schon die Entscheidung irgendwie für sich selbst getroffen hat, es bringt einfach auch vielleicht ein bisschen schlechte Laune in die ganze Situation und das ist einfach unnötig. Also ich glaube, positive Energie ist da immer wichtiger und bringt der ganzen Mannschaft und dem Trainerstab und allen im ganzen Umfeld auch viel mehr, als jetzt da schon irgendwie versuchen zu, ja, so ein bisschen zu destabilisieren. Insofern, aber wer weiß, ich weiß nicht, wo es herkam, aber wie du schon sagtest, das hätte man vielleicht auch mit leichter Hand lösen können, die ganze Zeit.
Wird auf jeden Fall eine spannende Serie. Ich habe da noch eine spannende Zahl rausgesucht. Die Oldenburger, die erzielen im Angriff 0,98 Punkte per Possession. Das ist ein ganz guter Wert eigentlich. Bekommen aber gleichzeitig ebenfalls 0,98 Punkte per Possession.
Sie spielen also immer unentschieden.
Genau, theoretisch, wenn du gleich viele Würfe hast, geht das Ding unentschieden aus. Exakt, das ist der Ansatz der Oldenburger, mehr Possessions zu bekommen als der Gegner, um dann da schlussendlich quasi sich einen Vorteil irgendwie zu generieren. Also das vielleicht nochmal eine ganz interessante Zahl da zum Schluss. Du hast schon gesagt 3-2 für die Oldenburger, Patrick. Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, bleibst du dabei?
Ja.
Wunderbar. Und Robert, was ist dein Tipp dabei? Was hast du
getippt? Ich gehe auf 3-1 für Oldenburg.
Okay, aber ihr habt beide die Oldenburger. Haben die Oldenburger irgendwie im Ansatz eine Chance in Richtung Finale? Würde ja dann höchstwahrscheinlich zumindest gegen die Telekom Baskets Bonn gehen. Patrick, siehst du da irgendwie einen Ansatz von einer Chance gegen die Top 3, dass da irgendwer Bestand hat?
Also insbesondere zu Hause, wie du schon gesagt hast, sind die sehr stark. Ich glaube, wenn die sich so in so einen Rausch spielen und so Momentum einfach aufnehmen und so ein Selbstverständnis bekommen, was Bonn, glaube ich, schon hat und Alba und München, denke ich auch, dann werden die schon schwer zu spielen sein. Dass es dann ganz, ganz bis zur Meisterschaft reicht, wird schon schwer. Würde ich jetzt einfach so prognostizieren. Ja. Und ich hoffe, das versteht keiner falsch, aber das ist einfach jetzt so die wirklich neutrale Aussage. Aber das ist, wie gesagt, wenn man so Schwung bekommt und das muss ja nur eine Sache passieren in einer Mannschaft, die nicht passt oder irgendein Personalie fällt aus, und dann hat man schon eine Chance, den Fuß irgendwie in die Tür zu kriegen. Und dann muss man eben, glaube ich, mit dem Hintern dann aufdrücken. Ne? Und das heißt, die werden schon nicht leicht zu spielen sein.
Okay.
Patrick, du hast Bonn schon angesprochen. Lass uns die Folge abschließen mit dem Highlight des heutigen Tages, zumindest der Tag des Veröffentlichung dieses Podcasts, nämlich am Freitag. Highlight, glaube ich, für Basketball Deutschland. Bonn spielt im Halbfinale der Basketball Champions League gegen Unicaja Malaga. Du als alter Spanien-Kenner, was wird die Bonner dort in Malaga erwarten?
Ja, wird schon gute Laune sein, sag ich dir. Die machen schon. Nee, also das ist normalerweise eine Halle, die immer voll ist, die immer Stimmung macht. Jetzt klar, sind da vier Mannschaften, die Tickets haben und Fans da hinfahren, aber ja, das ist schon das schwerste Spiel in der Halle. Die sind zu Hause extrem stark, Unicaja. Also traditionell, auch wenn die letzten Jahre vielleicht nicht so erfolgreich waren, wie sie es selber irgendwie vorgestellt haben, haben sie ja dieses Jahr mit dem Copa del Rey im spanischen Pokal, der ja schon sehr schwer zu gewinnen ist, weil es ja so eine Viertel-, Halb- und Finalsituation ist, innerhalb von einer Woche oder von vier Tagen eigentlich sogar. Ist natürlich extrem schwer, das zu gewinnen. Und das wird schon nicht leicht für Bonn. Aber auf der anderen Seite, Bonn hat, glaube ich, egal gegen welchen Gegner sie gespielt haben, jeden unfassbar unter Druck gesetzt, einfach mit ihrer Spielweise, mit ihrer Variabilität und der Intensität, in der sie auch auf dem Feld sind. Insofern, ich glaube, da darf man sich nicht beeindrucken lassen, vielleicht auch von einer oder anderen Schiedsrichterentscheidung auch sich nicht irgendwie stören lassen, sondern da sehr geradeaus und sehr klar gegen die spielen. Aber das ist schon eine gute Mannschaft. Also Osikowski, den kennt man ja noch aus der Bundesliga, wie gesagt, Diaz und Brizuela, die ja im Sommer Europameister geworden sind mit Spanien, um ein paar zu nennen. Und dann auf der Ausländerposition sind sie schon, also Djedovic, der kennt jeder auch noch, Ejim sollte man vielleicht auch noch kennen, Thomas, der natürlich als Veteran schon lange unterwegs ist. Das sind schon ein paar Jungs, die wirklich viel Erfahrung haben, plus natürlich so ein paar Koryphäen, wie so ein Perry oder so ein Kravish, die auch noch Punkte aufs Brett machen. Ne? Mhm.
Wenn du die schon so gut kennst, hast du irgendwie ein paar Tipps für die Bonner, wo die Schwachstellen sind, wie sie auch schlagbar sind an so einem Tag? Kann dieses Heimrecht vielleicht auch irgendwie keine Ahnung, zum Nachteil sein, weil die Fans zu viel erwarten. Da kommt eine deutsche Mannschaft. Die letzten Jahre waren immer die BCL immer in spanischer Hand. Und jetzt ist der Druck bei Malaga. Oder hast du irgendwelche anderen Ansätze, als nur zu beten und zu sagen, hoffentlich unterschätzen die uns?
Nee, das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, Bonn hat die komplette Qualität, die zu schlagen. Also ich habe jetzt, so oft wie ich Bonn gesehen habe, fand ich sie jedes Mal souverän, stark, nervenstark am Ende von End-of-Game-Situations. Ich habe Tadej ja schon angesprochen, also TJ Shorts, der echt ein Anführer ist, der die Mannschaft auch mitreißt, der also natürlich auch eine ganz eigene positive Art hat, mit so einem Spiel umzugehen und auch so eine Art hat, glaube ich, auch mit den Leuten zu sprechen. Ich glaube, die müssen einfach so spielen, wie sie das ganze Jahr gespielt haben. Die müssen jetzt nicht viel umstellen. Ja? So ein paar Dinge, also mit dem Pick-and-Pop, mit Ostkowski oder so, muss man schon natürlich gucken, wie man das spielt. Und Adjim ist jetzt auch so ein In-Between-Spieler, wo man nicht weiß, oder wo man schon sehr klare Ideen haben muss, wie man bestimmte Dinge ihm wegnimmt. Aber ich glaube, die müssen sich schon auf sich besinnen. Und also Isalo ist ein Top-Trainer, der wird wahrscheinlich selber nochmal zwei, drei Sachen haben, die er der Mannschaft noch irgendwie aufs Auge drückt, die vielleicht noch so spezielle Situationen irgendwie inkorporieren. Ja? Aber das ist schon, das ist eine Mannschaft, die auch schlagbar ist, auch zu Hause. Aber man darf sich eben nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn da plötzlich so und so wie 1000 Leute in der Halle sind und Bambule machen. Mhm.
Richtig alarmmachend. Robert, die sind ja auch zweimal im Playoff-Viertelfinale gegen Murcia angetreten. Zweimal haben sie die wirklich aus der Halle geschossen. Dazu Fünfter in der Tabelle in Spanien, nur zwei Niederlagen überhaupt in der Basketball-Champions League. Die Mannschaft, ist das schwerste Los aus deiner Sicht?
Ich glaube schon.
Meinst du mich?
Ich bin voll bei Patrick. Ich glaube, wir sind uns einig, er ist das schwerste Los. Also es ist ein ganz unangenehmes Team.
Ja, würde ich auch so sehen. Und gerade dann noch zu Hause, ne? Ich glaube, ob in Jerusalem oder auch Tenerife, auch schwere Mannschaften. Also wenn du am Ende da stehst, dann sind alle gut, aber dann Malaga zu Hause zu spielen, ist, glaube ich, das schwerste Los.
Und wir erinnern uns alle an Alberto Diaz bei der Eurobasket. Das ist wirklich ein ekliger Gegenspieler.
Wie sagt man auf Bayerisch? Ein Wadenbeißerl, oder?
Ein Wadelbeißer. Ein Wadelbeißer. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich der ein Stück weit um TJ Shorts kümmern wird und dass das Schlüsselduell sein wird, wenn Diaz Shorts Kreise zumindest einschränken kann. Stehen die Chancen vielleicht einen Tacken besser für Malaga, aber ich glaube, es ist ein Duodal-Spiel. Zwei wirklich sehr, sehr gute Mannschaften, total offen.
Mhm. Ja, und ich glaube, das wird nicht einfach, der Shorts, also das haben schon andere probiert, den einfach so einzuschränken und einzudämmen. Wenn der mit Volldampf wieder das Feld runterrast, dann ist das, glaube ich, nicht so leicht, den zu stoppen. Also da wird schon auch wahrscheinlich viel taktisches Foul und viel Härte mit dem Spiel sein und viel Physis, um da auch den Schneid abzukaufen. Und da muss man eben drauf gefasst sein.
Ja. Ja, ich glaube, dass da Bonn auch mit ordentlich Rückenwind auch hingeht. Ich war in Straßburg beim Spiel 2 in der Viertelfinalserie und habe da auch mit ein paar Bonner Fans gesprochen. Erstmal haben die da richtig Alarm gemacht. Das war echt geil zu sehen. Wirklich so ein gutes Publikum habe ich auswärts, glaube ich, noch ganz, ganz selten gesehen. Vielleicht von den türkischen Mannschaften mal, aber sonst war das wirklich außergewöhnlich. Und da ist gerade echt so ein richtiger Hype in Bonn selbst auch. Das merkt man sehr deutlich. Und wenn man den irgendwie mitnehmen kann, dann kann man auch gegen das Team mit dem besten Offensiv-Net-Rating, Defensiv-Net-Rating, mit der besten Assist-Rate, beste Rebound-Team und so weiter, was alles Malaga darstellt, kann man auch die schlagen. Aber genau. Wenn man...
Und
ja, sorry.
Nee, ich wollte hier nur zu beipflichten. Ich glaube, da muss ich Bonn auf gar keinen Fall verstecken.
Ja. Hast du auch noch Ahnung, du bist ja so breit gefächert, hast du auch noch Ahnung vom anderen Spiel? Willst du gleich dranbleiben mit Hapoel Jerusalem gegen Lenovo Tenerife?
Ja, da muss ich natürlich ein bisschen zugeben, dass ich nicht ganz so viel Ahnung habe von dem Spiel. Also ich habe Hapoel zweimal gesehen in der Saison. Ist wie eine Mannschaft, wenn die so in Tritt kommt, dann ist sie schon schwer zu stoppen. Also gut, also ob jetzt wie Ike mit 40 Punkten verlieren muss, das ist dann eine Frage, die du die vielleicht immer anstellen musst. Aber da ging irgendwie bei denen einen nichts und bei Hapoel schon sehr, sehr viel und auch eine gute Mannschaft, so ausgewogen. Aber Tenerife ist, finde ich, schon ganz gut. Der Marcelino Huertas, der ja auch jetzt wieder irgendwie einen Rekord gebrochen hat, der ist, glaube ich, als Anführer sehr, sehr gut. Die Mannschaft funktioniert sehr gut zusammen. Ist aber auch eine Mannschaft, die extrem heimstark ist. Ne? Also in Tenerife zu spielen, ist immer problematischer, als wenn die Auswärts irgendwo spielen müssen. Deswegen Boah, da, ich würde da keinen Tipp abgeben, aber ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall.
Ja. Robert, was können wir da für eine Partie erwarten? Eher, ich glaube, das sind zwei Mannschaften mit dem niedrigsten Pace überhaupt. Die spielen unter 70, was es, glaube ich, in der BBL fast gar nicht gibt. Nur Bayern spielt eine Pace von unter 70. Also ein eher langsames Spiel, dafür kontrolliert und auf die richtigen Optionen wartend, oder?
Ich muss Patrick zustimmen. Ich habe beide Teams auch nur jeweils einmal gesehen. Vielleicht kommt es auch einfach, dass Marcelinho Huertas fast, ich glaube, 40 Jahre alt ist mittlerweile. Dass er ein bisschen langsames Tempo präferiert. Hier würde ich, tue mich echt schwer, einen Tipp abzugeben. Ich glaube, dass Teneriffa. Ich tippe auf Teneriffa und Bonn.
Teneriffa und Bonn, das wär doch schön. Ja, Jerusalem hat wenigstens ein paar Mal verloren, glaube ich, unter der Saison. Ich glaube, 3 Spiele insgesamt. Eins davon übrigens gegen Ludwigsburg, gegen die MHP-Riesen in der Vorrunde. Da haben sie einmal den Kürzeren gezogen. Aber sonst auf jeden Fall auch spannendes Thema. Niedrige Pace, keine hohe Fehlerquote. Und dann dürfen wir da auch eine sehr spannende Geschichte erwarten. Vor allem mit Marcelinho Huertas. Und haben wir sonst noch irgendwen? Bei Teneriffa kennt man, glaube ich, so die wenigsten Spieler. Ne? Sasu Salin, Robert, über den hatten wir es mal, wo wir die WM-Qualifikation gegen Finnland, glaube ich, ein bisschen näher beleuchtet haben. Oder war es gegen Estland? Ich glaube, es ist ein Finne.
Das ist ein Finne, ja. Georgi Schermadini haben wir noch unterm Korb, einen ganz routinierten Georgier, Centerspieler. Also einfach eine ganz ausgebuffte Mannschaft mit ganz viel Erfahrung. Mal schauen, ob sie das als Trumpf da wirklich ziehen können im Halbfinale.
Bei Hapoel Jerusalem noch Kadeen Carrington noch, der auch mal in Ludwigsburg gespielt hat, der da auch eine ganz gewichtige Rolle spielt. Aber ich glaube sonst eher nicht so mit viel BBL-Hintergrund. Okay, ja Patrick, vielen Dank für deine Zeit hier für uns. Hat großen Spaß gemacht. Wo siehst du die Bonner? Werden die das Ding gewinnen?
Ich glaube, die Bonner werden das Spiel gewinnen, ja.
Und damit auch das Finale auch. Also Champion, oder? Champion. Alles andere lassen wir nicht zählen.
Ja, okay, dann tippe ich jetzt, dass Bonn das gewinnt. Alles.
alles. Okay, also dann Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht, danke für deine Expertise und dann hören wir uns bestimmt bald mal wieder in den Playoffs.
Alles klar, vielen Dank euch, mach's gut,
bis dann,
danke dir, ciao.
Ja, ciao.
Ja, Robert, dann bleibt uns nur noch übrig zu sagen, wo das Ganze läuft. Bild TV hat sich die Rechte gekauft für das Champions League Final Four. Das Ganze wird dort laufen, könnt ihr alle 4 Spiele sehen. Ich weiß nicht, ob for free oder hinter einer Paywall, das kann ich euch nicht genau sagen. Wird aber bestimmt noch kommuniziert. Ansonsten googelt das einfach mal, dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Und dann können wir noch sagen, am kommenden Sonntag werden wir euch dann Alba gegen Ulm das erste Spiel besprechen und dann auch vorausgucken auf die anderen beiden Playoff-Serien. Aber die wollten wir jetzt noch nicht einordnen, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie es mit den Bonnern ausgeht am Wochenende. Das wollten wir dann noch als Grundlage mitnehmen. Ne?
So ist es. Und dann bleibt uns nur viel Spaß zu wünschen heute Abend beim Champions League Final Four. 17:30 das erste Halbfinale, die Bonner 20:30. Und zur Einstimmung gerne nochmal die Parkettgeschichten hören mit ganz, ganz engen Einblicken in die Telekom Baskets Bonn.
Und ansonsten zu allen Themen, über die wir gesprochen haben, auch die zu Beginn, schreibt uns sehr gerne wie immer podcast@big-basketball.de oder auch auf unseren sozialen Kanälen. Wir sind da für euch erreichbar, wir antworten auf alles und freuen uns da auf Diskussionen. Das muss unbedingt mehr werden bei uns im Basketball. Also meldet euch gerne. Wir hören uns. Bis ganz bald. Macht's gut. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.